Heute feiern wir eine Taufe. Und eine Taufe ist ein sichtbares Zeichen dafür, dass Menschen angekommen sind. Dass Menschen ein Zuhause gefunden haben. Nicht in erster Linie in einer Kirche, sondern bei Gott. Wir feiern heute Menschen, die ihren Weg zurück zu Gott gefunden haben. Dave Ferguson, ein Pastor aus Chicago, der auf unserer letzten Bundeskonferenz war, der hat in seiner Gemeinde ein Motto, was mich total begeistert. Sie haben sich als Gemeinde das Motto gegeben: Wir wollen Menschen helfen, ihren Weg zu Gott zurückzufinden. Was für ein cooles Motto. Und ich habe mal eine Frage: Wer von euch kennt diese Frau? Einige von euch. Ruf mal rein, wie heißt sie? Yes! Godmother of Punk, Nina Hagen. Nina Hagen hat auch einen langen Weg der inneren Ausrichtung auf Gott gehabt. Sie ist in Indien gewesen. Sie hat bei allen möglichen spirituellen Leuten nach Gott gesucht. Und eines Tages ist sie Jesus begegnet. Und Nina Hagen hat sich taufen lassen. Und sie hat gesagt: Viele sehen in der Taufe nur einen Eintritt in einen Verein, eine Partei oder einen Club. Das wäre mir zu wenig. Ich habe Parteien, Kader, Kasten und elitäre Zirkel, auch den Mief und das Kontrollfreakige, das damit verbunden ist, immer verabscheut, genauso Uniform, Clubabzeichen und so weiter. An der Taufe interessiert mich nur das, was Christus uns verheißt, das, was unsichtbar geschieht mit mir und Jesus. Wir beide hatten so lange eine wilde Ehe gelebt, jetzt musste es mal was Festes werden. Und das ist für mich die Taufe in erster Linie. Die Besiegelung einer großen Liebesgeschichte. Die Taufe ist die Besiegelung einer großen Liebesgeschichte. Und das finde ich so ein cooles Bild von ihr. Sie hatte Jesus schon vorher mal, hatte schon angebandelt mit ihm und zu sagen: Hey, wir haben schon lange, ich habe nie richtig ernst gemeint und nicht ernst gemacht. Und die Taufe war für sie das Zeichen: Jesus, ich möchte mit dir ernst machen. Ich will mich taufen lassen. Das soll in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt jeder wissen, ich gehöre zu dir. Ich will mich gewissermaßen mit dir verheiraten. Und das habe ich in ihrem Buch Die Bekenntnisse gefunden. Das fand ich so genial. Also kann ich euch empfehlen, schaut da mal rein. Ein bewegtes Leben von Nina Hagen, wie sie zurück zu Gott gefunden hat. Und wir werden das heute auch von vier Täuflingen hören in dem ersten Gottesdienst, wie sie ihren Weg zurück zu Gott gefunden haben und warum sie sich heute auf diese Weise hier im Gottesdienst taufen lassen. Und ich hatte in der Predigtvorbereitung folgendes Bild vor Augen. Und zwar eine Straße mit einem fetten Stein drauf. Und das hat mich irgendwie beschäftigt innerlich, wo ich dachte: Ja, so ist es ja häufig. Wir wollen wieder zurück zu Gott, aber da stehen manchmal so fette Steine im Weg, auf dem Weg zurück zu Gott. Zwischen meiner Position im Hier und Jetzt, wo ich jetzt gerade bin, und dem Ort, wo ich Gott vermute und wo ich denke, da ist so viel im Weg, ich mache mich gar nicht erst auf, ich traue mich gar nicht. Da steht so viel im Weg. Xavier Naidoo singt das in seinem Lied so wunderschön: Dieser Weg wird kein leichter sein, dieser Weg wird steinig und schwer. Nicht mit vielem wirst du dir einig sein, doch dieses Leben bietet viel mehr. Und wir sind ja in dieser Predigtreihe: Ich würde gerne glauben, aber. Und das ist eben auch das Anliegen von uns, dass wir irgendwie mit Menschen ins Gespräch kommen wollen, die irgendwie wohl gerne glauben wollen, aber das irgendwie nicht so ganz einfach ist und die vielleicht auch mit Kirche nichts mit zu tun haben. Viele haben mit Gott und Glauben gar nichts mit zu tun, weil es in ihrem Leben einfach nicht mehr relevant ist. Wir leben auch in einer Generation, in der viele Menschen schlichtweg einfach Gott vergessen haben. Und ich gehe heute auch davon aus, dass heute vielleicht der ein oder andere Mensch hier im Gottesdienst ist, der sich mit diesem Satz identifizieren würde. Ich würde gerne zu Hause ankommen. Ich würde gerne glauben, aber. Aber das ist vielleicht auch für den einen oder anderen Christen ein spannendes Thema, weil wir leben in einer Welt, in der der Glaube nicht immer unproblematisch ist. Da ist auch manchmal Zweifel da. Und dann kommt das hier und da wieder hoch. Und meine Frage ist: Wie können wir Brücken bauen? Wie können Menschen zurück zu Gott kommen? Wie können wir die Steine umfahren oder aus dem Weg räumen? Was haben wir selber für Möglichkeiten gehabt in unserer Biografie? Und ich bin auf eine ganz süße Geschichte gestoßen von einem kleinen Mädchen, die das nochmal verdeutlicht, diese Sehnsucht. Die kleine Geschichte von der Sachi. Bald nachdem ihr Bruder geboren war, begann die kleine Sachi ihre Eltern zu bitten, sie mit dem Neugeborenen allein zu lassen. Die Eltern befürchteten, dass sie, wie die meisten Vierjährigen, eifersüchtig sein könne und ihn schlagen oder schütteln wolle. Also sagten sie nein. Aber Sachi zeigte kein Anzeichen von Eifersucht. Sie behandelte das Baby mit Freundlichkeit und ihr Flehen, mit ihm allein gelassen zu werden, wurde immer dringlicher. Sie beschlossen es zu erlauben. Mutige Eltern. Begeistert ging Sachi in das Zimmer, in das Zimmer des Babys und schloss die Tür zu. Aber die Tür hat sich wieder etwas geöffnet. Nur ein kleiner Spalt, aber für neugierige Eltern genug, um reinzuspähen und zuzuhören. Sie sahen die kleine Sachi, wie die kleine Sachi auf ihren neugeborenen Bruder zuging, ihr Gesicht an sie legte und ruhig sagte: Baby, sag mir, wie sich Gott anfühlt. Ich fange an, es zu vergessen. Und so habe ich das Gefühl, dass wir auch in einer Generation leben, wo wir das ein Stück weit vergessen haben. Und wir wollen darüber nachdenken. Wir haben ja in den letzten Wochen auch schon einige dieser Steine oder Hindernisse uns angeschaut. Jürgen hat über dieses Bild von Gott gesprochen, von Gott, der wie so ein Spielverderber ist und wo man denkt, zu dem Gott will ich gar nicht. Da bleibe ich lieber gleich hier stehen. Letzte Woche haben wir über das Thema nachgedacht, ich bin enttäuscht. Ich fühle Gott vielleicht nicht so und ist er nicht da und solche Argumente, die uns ja manchmal vielleicht auch hindern, uns Gott zu nähern. Und heute will ich einen weiteren Punkt mit euch bedenken, der Menschen im Weg stehen kann. Ich habe diese Woche in der Vorbereitung der Predigt ein hammerspannendes Gespräch gehabt mit einer mega sympathischen Dame, die schon ein bisschen älter ist. Und sie hat mir erzählt von ihren negativen Erfahrungen mit Glauben. An die Jungfrauengeburt zum Beispiel kann ich überhaupt nicht glauben. Das ist mir zu doof, hat sie mir gesagt. Und dann hat sie mir noch von ihren negativen Erfahrungen mit Kirche erzählt. Da war ein Priester, der hatte sie auf sehr unangenehme Weise in der katholischen Kirche bloßgestellt. Ganz lange Geschichte gewesen. Und sie hatte auch die ganzen Missbrauchsfälle in der Kirche und sagt, das sind alles Verbrecher, nichts mit mir zu tun haben. Und wie gesagt, Jungfrauengeburt, so ein Quatsch, kann ich nichts mit anfangen. Und deswegen möchte ich heute mit euch über dieses Thema nachdenken. Ich würde gerne glauben, aber das kann doch nicht sein. So oder so ähnlich hätte diese sympathische Dame vermutlich geantwortet. Aber das sind auch zum Teil meine eigenen Fragen, vielleicht auch deine Fragen. Diese verstandesmäßigen Fragen. Wie kann ich an eine Jungfrauengeburt glauben? Das ist eigentlich eine berechtigte Frage. Wie kann ich an die Auferstehung von Jesus Christus von den Toten glauben? Das ist für mich eine noch krassere Frage. Weil die Auferstehung von den Toten ist die hammerkrasseste Konfrontation an meinen Verstand gewesen. Das gibt's doch nicht. Wie kannst du als vernünftiger Mensch Christ sein? Die Wissenschaft hat das Christentum doch längst widerlegt. Gotthold Ephraim Lessing spricht von dem garstigen Graben der Geschichte. Da kommen wir nicht mehr dahinter. Dass das damals mag, das können wir nicht mehr überprüfen, müssen wir einfach stehen lassen. Zwischen heute und damals, diese alten Geschichten können wir nicht mehr vertrauen. Die Theologen lernen an den Universitäten heute zum Teil, der Thron im Himmel ist leer, Gott ist nur da, wo von ihm geredet wird. Anderswo muss man ihn nicht suchen. Die andere Frage, die sie auch beschäftigt hat, war, was ist denn mit Gottes Bodenpersonal und was ist mit dem ganzen Leid? Und ich habe gemerkt in der Predigtvorbereitung, dass das ein eigenes Thema für sich ist. Und deswegen lade ich euch ein, nächsten Sonntag wiederzukommen. Ich werde nämlich heute dieses Thema nicht behandeln, das Leid der Welt und warum wir Christen uns manchmal so merkwürdig verhalten. So wie Nietzsche gesagt hat, die Christen müssten mir erlöster aussehen, bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte zum Beispiel. Darüber möchte ich mit euch nächste Woche nachdenken. Aber ich möchte heute mit euch darüber nachdenken, was ist mit diesen wundersamen Aspekten im christlichen Glauben. Und wie gesagt, meine These ist die, wir sind alle eingeladen, zurück zu Gott zu kommen. Und die Aussage von Christen manchmal, ich glaube das einfach, das kann deinen Kollegen oder deinen Freunden vielleicht kein Stück weiterhelfen, weil sie können das eventuell nicht so glauben. Und deswegen lade ich uns ein auf eine innere Reise. Weil wir Christen nämlich die Herausforderung haben, von unserer Hoffnung reden zu können. Petrus drückt das aus in seinem ersten Brief, in 1. Petrus 3. Macht Christus zum Herrn eures Lebens. Und wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, dann seid immer bereit, darüber Auskunft zu geben. Aber freundlich und mit Achtung für die anderen. Ich will also diesen Punkt mit euch in dieser Predigt anschauen, diesen großen Stein, der mir in der letzten Woche in dieser Person auch begegnet ist, diese mega sympathische Dame. Ich möchte mit euch das anhand eines Bibeltextes tun aus dem Markus-Evangelium. Markus Kapitel 6, die Verse 1 bis 6. Jesus verließ diesen Teil des Landes und kehrte mit seinen Jüngern in seine Heimatstadt Nazareth zurück. Am folgenden Sabbat begann er in der Synagoge zu lehren. Viele der Zuhörer waren sehr erstaunt. Sie fragten, wo hat er nur diese Weisheit her und die Macht, solche Wunder zu tun? Er ist doch nur ein Zimmermann, der Sohn Marias und der Bruder von Jakobus, Josef, Judas und Simon. Auch seine Schwestern leben hier unter uns und sie ärgerten sich über ihn. Da sagte Jesus zu ihnen, ein Prophet wird überall verehrt. Nur nicht in seiner eigenen Heimatstadt, von seinen Verwandten und von seiner eigenen Familie. Weil sie nicht an ihn glaubten, konnte er keine Wunder bei ihnen tun und er legte nur einigen Kranken die Hände auf und heilte sie. Und er, also Jesus, wunderte sich über ihren Unglauben, heißt es da so schön. Danach zog Jesus von Dorf zu Dorf und lehrte die Menschen. Jesus war in seiner Heimatstadt Nazareth. Da kam er her. Und Markus berichtet, dass die Menschen völlig erstaunt sind. Das griechische Wort bedeutet, zu so einem Grad erstaunt zu sein, dass man fast die geistige Fassung verliert. Also richtig, was? Das ist so ähnlich, wenn ein Fan von HSV oder von Werder Bremen sich immer freut, wenn die mal gewinnen. Ich als Bayern-Fan darf das sagen. Völlig fassungslos, kann nicht sein. Die haben gewonnen? Kann nicht sein. Dieser Text wird übrigens in allen drei synoptischen Evangelien, die synoptischen Evangelien sind am Anfang des Neuen Testament die Berichte von Jesus. Es gibt vier Berichte, einer schlägt so ein bisschen aus der Fassung, sage ich mal, das Johannesevangelium. Die anderen drei kann man so ungefähr nebeneinander legen und werden immer ein bisschen unterschiedlich, wird da über das Leben von Jesus berichtet. In den dreien kommt es vor. Also im Matthäus-Evangelium kommt es auch noch vor, könnt ihr in Kapitel 13 nachlesen, Hausaufgabe. Und im Lukas-Evangelium Kapitel 4. Lukas berichtet uns ein ganz interessantes Detail. Lukas berichtet nämlich, was dazu geführt hat, dass die Leute sich gewundert haben. Da heißt es in Lukas 4, 17, da wurde ihm, also Jesus, das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, in Jesaja 61, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Das war ein sehr alter und sehr bekannter Text aus dem Propheten Jesaja. Das war ein Text, der diesem Volk immer wieder Mut gemacht hat. Das waren Worte, die Hoffnung gemacht haben auf Gottes neue Welt. Irgendwann würde der Gesalbte Gottes kommen, der Messias. Und sie haben vielleicht gedacht, ja Jesus, gut vorgelesen, das war der Text für heute. Und wenn Jesus sich da hingesetzt hätte zum Mittagessen, wäre auch gar kein Problem gewesen, hätte sich keiner gewundert. Aber er setzt fort. Jesus rollt die Jesaja-Rolle zusammen und da heißt es in Vers 21, Und er fing an, zu ihnen zu reden. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Leute, ich bin's, sagt Jesus da. Auf den ich Jahre gewartet habe, Jahrhunderte gewartet habe, sitzt jetzt hier. Könnt ihr verstehen? Das kann nicht wahr sein. Du willst der Messias sein? Ich habe mit dir Fußball gespielt. Du hast mein Haus zusammengetängelt. Aber du bist doch nicht der Messias. Da kann man sich da wundern drüber, oder? Jesus war ganz normaler Zimmermann, das sagen die ja auch in diesem Text. Der hat doch mein Haus gebaut. Ein sehr interessantes Detail im Markus-Evangelium. Sie sagen, er ist der Sohn der Maria. Das ist eigentlich schon etwas ungewöhnlich für die jüdische Tradition. Man sagt immer, ich bin der Sohn des Vaters. Bei Maria, da war doch was. Jesus, ist das nicht der uneheliche Sohn von Maria? Die mussten ja damals heiraten. Das Gerücht, Jesus sei als uneheliches Kind aufgewachsen, wurde bereits zu seinen Lebzeiten verbreitet, stand in einem der Kommentare drin. Seine Geschwister, die kennen wir alle. Wie kann der solche Wundertaten tun? Da steht das Wort Dynamis, da steht das Wort, wo unser Wort Dynamit herkommt. Das ist Kraft. Wie kann das sein, dass dieser einfache Mann diese Kraft hat? Wie kann das sein, dass er diese Worte hat? Das kann nicht sein. Was bildet er sich eigentlich ein? Er ist lediglich einer von uns. Und damit haben die meisten Menschen gar kein Problem. Jesus war einer von uns. Aber das Wundersame an ihm, seine Kraftwirkung, seine Worte, das kann doch nicht sein. Ergo, es kann nicht stimmen. Das war damals so und das ist auch heute noch so. An einer Stelle fragt Jesus seine Jünger, was sagen denn die Leute, wer der Menschensohn sei? Der Menschensohn ist ein anderes Wort für Jesus. In dem kulturellen Rahmen damals in Israel, in der damaligen Gesellschaft, haben sie die einzig mögliche Antwort gegeben. Die haben gedacht, das ist vielleicht Johannes der Täufer, Elia oder Jemria, einer von den Propheten. Wer ist das? Wer ist dieser Jesus? Bei uns heute spielt die Geschichte wie im alten Israel nicht so eine starke Rolle mehr. Aber bei uns heute hat keiner ein Problem damit, Jesus als einen guten Lehrer oder einen beeindruckten Menschen zu bezeichnen. Ein Kabarettist hat über Jesus gesagt, ans Christentum kann ich nicht glauben, aber ich halte Jesus für einen großartigen Menschen. Aha, ein großartiger Mensch ist er also. Da hat keiner ein Problem mit. Einer der Hauptgründe, warum viele Menschen heute meinen, dass die Wissenschaft, das Christentum, die Vernunft dem Glauben an Jesus Christus im Wege steht, ist die Tatsache, dass sie an Wunder glauben, dass die Christen an Wunder glauben. Und da bin ich wieder bei dieser alten Dame, mit der ich diese Woche dieses geniale Gespräch hatte. Ich kann nicht an Jungferngeburt glauben. Der Theologe und Philosoph William Lane Craig schreibt über seine Einwände gegenüber dem Glauben an Jesus Christus aus der Zeit vor seiner späteren Hinwendung zum Christentum. Er sagt, die Jungfrauengeburt war für mich eine der Haupthindernisse, Christ zu werden. Ich hielt schon allein die Gedanken daran für völlig abwegig und absurd. Jedes Jahr feiern wir Christen übrigens zwei zentrale Feste, die mit unglaublichen Wundern zu tun haben. Das ist Weihnachten und Ostern. Weihnachten, das Wunder der Menschwerdung. Durch die Jungfrauengeburt kommt Gott in diese Welt hinein. Und Ostern, das Wunder der leibhaftigen Auferstehung. Da ist einer wirklich von den Toten wiedergekommen. Das bekennen wir. Die Wissenschaft hat aber doch bewiesen, dass es keine Wunder gibt. Jesus kann also bestenfalls ein guter Lehrer sein. Im schlechtesten Fall ist er ein Betrüger. Was ist also eine vernünftige Antwort auf diese Frage? Sind Christen einfach Menschen, die ihren Verstand ausgeschaltet haben und die rosarote Brille aufsetzen? Ich möchte antworten, ich würde sagen, die entscheidende Frage ist meines Erachtens, gibt es einen Gott oder gibt es ihn nicht? Und ich möchte euch jetzt in diesen Gedankengang einladen. Die Wissenschaft, im Besonderen natürlich die Naturwissenschaft, geht davon aus, dass die Phänomene, die sie studiert, eine natürliche Ursache haben. Das liegt daran, dass natürliche Ursachen das einzige sind, die sich mit den Methoden der Wissenschaft erklären und beweisen lassen. Weil bestimmte Gesetzmäßigkeiten gelten, gibt es immer das gleiche Ergebnis. Zum Beispiel, ich habe einen Stein in der Hand und lass los, der fällt nach unten. Das Gesetz der Schwerkraft. Wenn es keine weiteren Einflüsse gibt, dann passiert das immer. Das kann man im Experiment nachweisen. Die Naturgesetze beruhen auf der Annahme, dass unter sonst gleichen Bedingungen, das heißt keine anderen natürlichen oder übernatürlichen Faktoren, die auf den Vorgang einwirken, dieses Gesetz immer gilt. Was die Wissenschaft aber nicht beweisen kann, ist, dass es andere als natürliche Ursachen geben kann. Es könnte ja auch noch andere Ursachen geben, außer die natürlichen. Es gibt keinerlei Möglichkeiten, die Aussage für natürliche Phänomene sind keine übernatürlichen Ursachen möglich, experimentell zu überprüfen. Das kann nicht sein, ist daher eine philosophische Aussage oder eine Glaubensaussage, aber kein wissenschaftliches Ergebnis, weil man es nicht überprüfen kann. Du hast natürlich das Recht zu sagen, ja, ich glaube das nicht. Aber dann sei dir bewusst, es ist eine theologische oder im ersten Schritt eigentlich erst eine philosophische Aussage. Ich glaube das nicht. Zu sagen, dass die Wissenschaft so beschaffen ist, dass sie keine natürlichen Ursachen feststellen oder erforschen kann und dass deshalb solche Ursachen nicht existieren, das nennt man einen Zirkelschluss. William Craig sagt wunderbar, wenn man glaubt, dass es einen Gott gibt, dann wäre alles, wenn man glaubt, dass es keinen Gott gibt, dann wäre alles Wundersame absurd. Aber wenn es einen Schöpfer gibt, der das Universum geplant und ins Sein gerufen hat, der in jedem Augenblick die Existenz dieses Universums erhält, der verantwortlich für die Naturgesetze ist, der verantwortlich für die Naturgesetze in unserer physischen Welt reagiert, dann ist es ganz gewiss vernünftig, daran zu glauben, dass Wunder möglich sind. Jetzt hat aber der Philosoph David Hume gesagt, oder Hume, oder wie man es auch immer ausspricht, der war der Meinung, dass die Indizien der Uniformität in der Natur so schlüssig sind, dass es keine Wunder mehr bräuchte. Seit tausenden von Jahren haben wir die stimmigen Argumente dafür, dass Kinder nicht durch eine Jungfrau geboren werden und dass Tote nicht von den Toten zurückkehren. Wenn jemand gestorben ist, kehrt er in der Regel nicht zurück. Da gibt es gute Begründungen für. Seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden hat sich das nicht geändert. Was können wir also darauf antworten? Was können wir vielleicht unserem eigenen Zweifel entgegenstellen? Wie können wir unseren Freunden antworten? Die Antwort ist die, glaube ich, es gibt keinen Widerspruch zwischen der Überzeugung, dass Menschen im Allgemeinen in ihren Gräbern bleiben und dass Jesus von Nazareth von den Toten auferstanden ist. Beides kann richtig sein. Wir Christen glauben beides. Das Gegenteil der Aussage, dass Christus von den Toten auferstanden ist, doch nicht, dass alle anderen Menschen in ihren Gräbern geblieben sind, sondern das Gegenteil wäre, dass Jesus Christus in seinem Grab geblieben wäre. Und sein Grab war leer. Also das wäre das Gegenteil, was man zu beweisen hätte. Wir müssten einen Beweis haben, dass Christus nicht auferstanden ist. Und die Bibel gibt uns einen Hinweis darauf, dass das die Leute damals sofort versucht haben zu argumentieren. In Matthäus 28 wird berichtet, dass nach der Auferstehung Jesu das religiöse Establishment ganz schön nervös geworden ist. Sie haben gedacht, wir müssen irgendwie anders erklären. Matthäus 28, Vers 12 und folgende. Und die kamen mit den Ältesten zusammen, hielten Rat und gaben den Soldaten viel Geld und sprachen, sagt, seine Jünger sind in der Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Und wenn es dem Stadthalter zu Ohren kommt, wollen wir ihn beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr nichts zu befürchten habt. Sie nahmen das Geld, die Soldaten, die eigentlich das Grab bewacht haben, nahmen das Geld, wie es angewiesen war. Und dieses Gerücht hat sich bei den Juden verbreitet bis auf den heutigen Tag. Jesus ist gestorben, im Grab geblieben und seine Jünger haben den Leichnam geklaut. Das war das Argument damals schon. Also die Bibel berichtet da sehr ehrlich, dass dort Leute, die ein berechtigtes Interesse daran hätten, zu sagen, hier ist der Leichnam, hier schaut ihn euch an, er lebt nicht. Die hätten viele Gründe gehabt, das zu unterbinden und konnten das Gerücht und konnten das Rumoren unter den Jüngern Jesu nicht aufhalten. Alle sind aufgestanden und gesagt, er lebt, er ist uns auferstanden. Paulus sagt im Korintherbrief, 500 Leuten ist er erschienen. Und was Paulus damit indirekt sagt, ist, geht doch hin und fragt sie nach. Wir sind Zeugen seiner Auferstehung. Eine natürliche Auferstehung Jesu von den Toten, ohne dass Gott in irgendeiner Form eingegriffen hat, das ist sehr unwahrscheinlich. Aber das behaupte ich auch nicht. Die Hypothese lautet, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Die Hypothese bestreitet nicht die Naturgesetze, die besagen, dass Jungfrauen keine Kinder bekommen und dass Tote nicht auf natürliche Weise ins Leben zurückkehren. Aber es reicht doch, dass Gott einmal eingegriffen hat in dieser Person Jesus von Nazareth. Und ob ich das glauben kann oder nicht, darum geht's. Das kann doch nicht sein, haben die Leute damals gesagt. Unser Erklärungsmodell hier kommt zu einem Ende. Diesem Typen vertrauen wir nicht, haben sie damals gesagt. Das kann doch nicht sein. Das sagen auch viele Menschen, die heute vielleicht gerne glauben würden. Und das ist die einfache Frage. Gibt es einen Gott und kann es sein, dass er auf eine übernatürliche Weise in die Welt eingegriffen hat? In Vers 6 heißt es so wunderbar, Jesus wunderte sich über ihren Unglauben. Wenn Jesus von Nazareth nur der Nachbar, nur ein Familienglied oder nur ein guter Lehrer ist, dann kann man ihn vielleicht bewundern. Aber das verändert mich nicht. Wenn wir in Jesus erkennen, dass Gott durch ihn zu uns spricht und an uns und in uns wirken will, dann entsteht Glauben. Dann entsteht Vertrauen. Und Jesus ist der Weg zurück zum Vater. Jesus ist der Weg zurück zu Gott. Und die Bibel berichtet uns, dass der Glaube sogar für diejenigen, die 3 Jahre mit ihm unterwegs waren, nicht immer leicht war. Matthäus 28 ist da sehr, sehr tröstlich. Das ist eine Situation nach der Auferstehung auch. Kurz vor dem Missionsbefehl, der dort ganz bekannt ist in Markus 28. Da heißt es, dann gingen die 11 Jünger nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Und als sie ihn sahen, beteten sie ihn an, aber einige zweifelten immer noch. Cool, oder? Steht im Matthäus-Evangelium. Wenn ich jetzt die Bibel hätte fälschen, hätte ich gesagt, alle glauben, alle super. Die Bibel ist aber ganz ehrlich und sagt, einige der Jünger zweifeln immer noch. Und das ist doch ein Trost, oder? Wir sollten uns nicht einbilden, dass nur wir modernen, wissenschaftlich geprägten Menschen ein Problem mit Wundern haben, während die primitiven Menschen der Antike dieses Problem nicht hatten. Die Apostel reagierten genauso wie die meisten Menschen heute. Die einen trauen ihren Augen und die anderen trauen ihnen nicht. Aber diese Szene macht auch Mut. Sie macht Mut zu mehr Geduld, weil alle diese Apostel später führende Persönlichkeiten in der alten Kirche geworden sind. Aber einigen fiel der Glaube schwerer als anderen. Die Frage ist also, gibt es Gott oder gibt es ihn nicht? Und ich will euch zum Schluss einen Mann vorstellen, der auch in seinem Denken sehr klar war. Sein Name ist Blaise Pascal. Er gehört zu den klügsten Köpfen, die je auf dieser Erde gelebt haben. Und er gilt als einer der Erfinder der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und er wollte seine Freunde herausfordern, sich mit dem Glauben an Gott auf Gott einzulassen, was dann wohl passieren würde. Er hat das mit einer Wette versucht. Er sagt, die Wahrscheinlichkeit, dass es Gott gibt, liegt bei 50%. Wägen wir also Gewinn und Verlust bei einer Wette, dass es Gott gibt, einmal gegeneinander ab, schätzen wir die Chance für beides ab. Wenn man gewinnt, gewinnt man alles. Wenn man verliert, verliert man nichts. Setze also ohne Zögern darauf, dass es Gott gibt. Ich habe das mal in diesem Bild dargestellt. Es gibt natürlich ausreichend Kritik an dieser Pascalschen Wette. Besonders, weil er die Alternativen auf 2 Alternativen verkürzt hat. Es gibt natürlich einige Bedingungen, unter denen diese Wette zu unseren Ungunsten ausgehen würde. Zum Beispiel, Gott existiert, aber es gibt gar kein Leben nach dem Tod. Dumm gelaufen. Oder Gott denkt anders über Bestrafung, bestraft die Menschen, die nur um eines Vorteils willen an ihn glauben. Könnte auch sein. Darum schlage ich Folgendes vor. Dass wir die Wette und damit auch die Bedingungen präzisieren. Folgender Vorschlag. die Wahrscheinlichkeit, dass Gott am deutlichsten durch Jesus Christus gesprochen hat und damit klargemacht hat, wer Gott ist und wie der Weg zurück zu ihm ist, ist entweder wahr oder falsch. Wenn man gewinnt, gewinnt man alles. Wenn man verliert, verliert man nichts. Setze also ohne Zögern darauf, dass das wahr ist. Einen Beweis habe ich nicht. Das finde ich ganz wichtig, dass wir Christen da ehrlich sind. Wir können das nicht beweisen. Soweit ich weiß, ist bis jetzt jeder Gottesbeweis gescheitert. Es gibt Indizien, aber keine Beweise. Und ich kenne so viele Menschen, und damit komme ich zum Schluss, ich kenne so viele Menschen, denen würde ich so gerne, dass sie Jesus folgen, weil ich sie so lieb habe. Und sie können mir einfach nicht nachfolgen. In meinem Denken, in meinem Glauben, sollen doch nicht mir nachfolgen, sondern Jesus. Aber ihr wisst, wie ich das meine. Viele in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, da sind zum Teil sehr intelligente Leute, eine ganz tolle Ausbildung. Und ich würde so gerne beweisen, dass mein Glaube wahr ist. Nicht, weil ich Recht haben will, sondern weil es für mich die genialste Erfahrung in meinem Leben ist. Ich kann nur sagen, wenn es Gott gibt und wenn er so ist, wie er sich am deutlichsten in der Person Jesus von Nazareth gezeigt hat, wir Theologen sprechen von der Offenbarung. Gott muss in unsere Zeit hineinkommen, sonst könnten wir von ihm gar nichts wissen. Dann will ich ihm folgen und ihn lieben, mein Leben lang. Es könnte sein, dass ich falsch liege. Aber was habe ich dann verloren? Und ich könnte jetzt alle Antworten abklappern. Wenn die Atheisten recht haben, dann macht es überhaupt keinen Unterschied. Dann sind wir am Ende beide tot. Aber ich habe im Hier und Jetzt gelebt als ein Geliebter. Ich habe mich geliebt gefühlt von Gott. Und habe versucht, diese Liebe weiterzugeben. Wo ist das Problem? Oder wenn die Muslime recht haben, dann lande ich sowieso in der Hölle. Aber eine tiefe Liebesbeziehung zu Allah und eine innere Gewissheit gibt es meines Wissens in der islamischen Theologie nicht. Man kann nur auf die Gnade von Allah hoffen. Und ich habe so viele Fehler in meinem Leben gemacht, dass ich da ehrlich gesagt keine Hoffnung mehr hätte. Und wenn die Buddhisten und die Hinduisten recht haben, dann muss ich sowieso noch einige Male wiedergeboren werden. Aber wenn Jesus wirklich der Sohn Gottes war und gestorben ist für mich, dann habe ich Hoffnung. Dann habe ich Sinn. Jesus wunderte sich über ihren Unglauben. Die Person Jesus ist eine so wunderbare Person in der Geschichte und ich will ihm glauben. Und für mich ist er der Weg zurück zu Gott, zum Vater. Einen anderen Weg bin ich nicht gegangen. Und ich habe jetzt die Gewissheit in meinem Herzen, dass ich von ihm geliebt und gewollt bin und dass ich sein Kind bin. Und dazu bist du eingeladen. Das heißt nicht, es geht nicht darum, dass du dich jetzt von jetzt an immer zusammenreißen und religiöser werden sollst. Es heißt auch nicht, dass du mit dir selbst erstmal ins Reine kommen musst und ein besserer Mensch werden musst, um Christ zu werden. Das heißt auch nicht, dass du erstmal alle Zweifel überwinden musst. Und das heißt schon gar nicht, dass du mit Gott einen Deal machen musst und versuchen musst, ihn irgendwie dazu zu bekommen, dass er dich annimmt, damit du in den Himmel kommst. Es bedeutet, die Kraft zu entdecken, die stärker ist als du selbst, damit du durchs Leben kommst. Bedingungslose Liebe zu erleben, die unser Leben verändert im Hier und Jetzt. Und eine Hoffnung zu haben, dass das Leben mit dem irdischen Tod erst wirklich beginnt. Dazu lade ich dich ein. Ich bitte euch, aufzustehen.